Der Text, den wir gerade gehört haben, der hat was damit zu tun, dass dort irgendwas ganz dringlich ist. Und wahrscheinlich kennt ihr das irgendwie, Dinge, die so dringend sind, dass sie gar keinen Aufschub zulassen. Ne? Also dein Kind hat irgendwie einen Unfall gehabt, da kannst du nicht erst noch dann deinen Kaffee zu Ende kochen und so, sondern dann rennst du raus und guckst, was ist los und tröstest und was auch immer notwendig ist. Und da steht jetzt nichts anderes im Weg, sondern das ist dann eher so wie in diesem Bild dort von Munk, ne? Oh, Schreck, und jetzt muss ich los. Wir haben jetzt ja eine Zeit gehabt mit ganz viel Regen im Anfang dieses Jahres. Mancher hat vielleicht Wasser im Keller gehabt. Wenn das dann plötzlich reinkommt, dann ist das auch nichts, wo man sagt, na, da warte ich noch mal ein bisschen ab, sondern dann rennt man los und guckt, da muss ich eine Pumpe irgendwie rankriegen. Wie schaffe ich es, dass das jetzt nicht schlimmer wird, das Ganze? Und so kennt jeder, glaube ich, irgendwelche Dinge, wo man plötzlich so denkt, oh nein, jetzt muss ich sofort handeln. Und die Frage ist, denkt ihr, gibt es bei Gott vielleicht auch so Sachen, wo er so sagt, oh nein, da muss jetzt was geschehen. Das hat keinen Aufschub, das ist wirklich dringend und da muss was gemacht werden. Und solche Situationen, ich denke zwar einerseits, ja, Gott ist der Herr der Sachen und es bringt ihn nichts aus der Ruhe, weil er hat schon seinen Plan da drin. Aber trotzdem hat er ja Dinge, die ihm wirklich am Herzen liegen und die ihm wirklich wichtig sind. Und ich glaube, dieser Text, den wir heute anschauen aus Lukas 10, der hat was damit zu tun mit dem, was Gott wirklich am Herzen liegt und wirklich wichtig ist. Und in diesem Text, dort beginnt Jesus, oder in der Geschichte, damit, dass er halt 70 Jünger nimmt, die nicht die 12 sind, sondern andere noch dazu, und die aussendet und dann zu ihnen sagt: Die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Und darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wir sind das ja heute meistens gar nicht gewohnt, selber irgendwie Bauern zu sein, wo wirklich unsere Existenz davon abhängt, diese Ernte auch gut einzubringen. Weiß nicht, wer bei euch vielleicht noch aus dem bäuerlichen Haushalt mal kommt, also ich nicht. Aber so vor ein paar Jahren, wo dann plötzlich dann die Ernte war reif und es war aber so viel Regen gewesen, dass das Korn so feucht gewesen ist, habe ich nur mitgekriegt von Nachbarn bei uns aus dem Ort, die sagten, also der Preis, den sie kriegen konnten für ihre Ernte, ist so runtergegangen, weil die einfach so minderwertig gewesen ist, dass das ganz finanziell schwierig für sie gewesen ist. Und wenn so eine Ernte reif ist, dann ist es halt wichtig, dass man dann auch hingeht und sie erntet, weil ansonsten hat man einen riesigen finanziellen Verlust, der vielleicht sogar existenzbedrohend als Landwirt sein könnte. Und Jesus spricht jetzt hier über eine Ernte, die damit zu tun hat, dass Menschen irgendwie dafür vorbereitet sind, zu Gott hinzufinden, zu Jesus zu finden. Und er sagt, diese Ernte, die ist groß und die ist bereit. Und jetzt fehlt es irgendwie an Leuten, die sich darum kümmern. Und das ist sowas, wo deutlich wird, das ist so ein Herzensanliegen von Gott, wo er sagt, boah, das ist jetzt echt dringend. Also das ist nicht so, ach, mal noch ein bisschen abwarten, erstmal noch das erledigen, was mir sonst wichtig ist, sondern das ist das, wo es jetzt losgehen muss, wo was passieren muss. Und ich bin das so gewöhnt aus den letzten 25 Jahren, zum Beispiel in der Firma, dass ich den Eindruck hatte, nee, also das mit dieser großen Ernte, die jetzt so dringend ist, das sehe ich irgendwie gar nicht. Also wenn ich dort manchmal versucht habe, so was fallen zu lassen, dass ich irgendwie Gott erlebt habe in meinem Leben, dann haben sich die Kollegen das netterweise angehört, weil wir uns auch gut verstanden haben. Aber das Gespräch war dann auch meistens an der Stelle erstmal zu Ende und ging nicht so viel weiter. Und in der Gemeinde war es oft ähnlich. Wir haben irgendwas vorbereitet, irgendeine evangelistische Aktion eingeladen. Vielleicht waren auch ein paar Leute da, aber man hat nicht gesehen, dass sich daraus so viel ergeben hat. Zumindest relativ oft. Und trotzdem spricht Jesus hier von so einer großen Ernte und von dieser Dringlichkeit, dass dort was geschehen muss. Ich persönlich habe so das Empfinden, ich sag mal, mein Eindruck, dass Gott vielleicht auch Zeiten hat, wo er an manchen Stellen mehr tut und Zeiten, wo auch mal weniger geschieht. Wenn man so in die Kirchengeschichte schaut, dann sieht man, es gibt Erweckungszeiten, Es gibt Dinge, wo Gott Unglaubliches tut. Also wer mal so Erweckungsgeschichte liest, meinetwegen in Wales, 1800 und ein bisschen, was Gott dort gemacht hat, ist krass, wie Leute dort überführt wurden und plötzlich gemerkt haben, ich brauche Jesus, und sie hatten nichts davor mit zu tun. Und andererseits gibt es Zeiten, wo Gott irgendwie scheinbar weniger tut. Wenn wir da an das Volk Israel denken, da hat Gott auch seine Gründe gehabt und sagt, 400 Jahre mussten sie in Ägypten bleiben, weil die Schuld der Kanaaniter, des Landes, was sie kriegen sollten, noch nicht voll war. Und Gott sagt, so lange dauert das noch und darum geschieht jetzt nichts. Also ich denke schon, dass es Zeiten gibt, wo Gott mehr macht, wo Gott weniger macht an einem Ort. Aber wir sehen in unserer Zeit heutzutage, wie weltweit in verschiedensten Kontinenten, mal abgesehen von Europa oder von großen Teilen Europas, unglaublich viel geschieht, was Gott dort macht. Und ich glaube aber, dass auch in unserem Land und in Europa Gott was tun wird. Und dass dort sowas bevorsteht, wo auch eine Dringlichkeit da ist, dass wir bereit sind, uns einbinden zu lassen in diese Ernte, die Gott hier vorhat. Ich habe mal nachgeguckt, also als ich letztes Mal bei euch war, da hatte ich euch ein bisschen mehr darüber erzählt, warum ich diesen Eindruck habe, dass das so geschieht. Darum erzähle ich da heute nicht so viel zu. Wer aber dazu mal was lesen möchte auch, das ist auch interessant, hier so ein Buch, das heißt Erschütterung, Erweckung, Ernte. Kennt sogar jemand von euch, sehe ich gerade. Das ist interessant, dass es einfach weltweit auch viele prophetische Eindrücke gibt, die das bestätigen und die in die Richtung gehen, dass halt Erschütterungen notwendig sind, die wir ja auch mittlerweile sehen, weltweit und auch, denke ich, bei uns im Land wirtschaftlich auch. Ich glaube, da wird sich noch einiges auch verschlimmern. Und dass das aber damit zu tun hat, dass Gott was vorbereitet, wo auch Menschen offen werden, wieder angesprochen zu sein von ihm und dann auch zu ihm hinzufinden, also Erweckung und Ernte. Zurück zu diesem Text. Wenn man dann mal in den Rahmen schaut, wo steht dieser Text, dann ist es so, dass in dem Kapitel vorher, in Kapitel 9, Jesus erst die 12 ausgesendet hat. Also die Jünger, die nah an ihm dran waren, denen sagt er, dass die losgehen sollen. Und drei Menschen kommen da auch zu ihm und die sagen, wir würden dir gerne nachfolgen, Jesus. Und da ist Jesus eher verhalten und sagt, das hat auch Kosten, die das mit sich bringt. Und die sagen, wir müssten aber noch das erledigen, ich muss noch mal wen begraben, vorher eine Beerdigung haben und sonstige Sachen. Und Jesus sagt, lasst das bleiben, ihr sollt das Reich Gottes verkündigen. Das ist das, was ihm ganz besonders wichtig ist an dieser Stelle. Und da wird deutlich, dass Nachfolge, wie Jesus die sich vorstellt, irgendwie vielleicht ein bisschen anders ist, als wir uns das manchmal vorstellen. Er sagt, eure Aufgabe als Nachfolger ist es, das Reich Gottes zu verkündigen. Also was davon zu erzählen, was Gott euch bedeutet, was ihr mit ihm erlebt, was er für den anderen bedeuten könnte. Und ich glaube, für uns ist es manchmal, dass wir gute Dinge tun, das Richtige machen, dass wir zum Gottesdienst gehen, dass wir Predigten hören, dass wir vielleicht auch Erlebnisse mit Gott sammeln, aber dass wir rausgehen und was davon erzählen, das kommt vielleicht manches Mal ein bisschen zu kurz. Aber Jesus sagt, das ist das, was er sich wünscht. Und dann ist interessant, also er sendet erst diese 12 Jünger bei ihm aus und danach, da gibt es halt, wie Sabine schon feststellte, unterschiedliche Handschriften, also einmal steht von 70 was, einmal von 72. Das sind also Jünger, die mit ihm auch unterwegs waren, aber so der größere Kreis, sage ich mal. Und die 12 Jünger, die stehen symbolisch für die 12 Stämme Israels. Jesus sagt selber, ich bin zuerst zu meinem Volk gesandt und dazu gehören diese 12 Jünger und die 12 Stämme. Und das nur so als Seitenbemerkung, das war mir gar nicht bewusst, das hatte ich erst so beim Vorbereiten gemerkt. Die 70, wo man sich ja wundert, warum jetzt 70, die stehen für die Völker der Welt. Weil wenn man sich in 1. Mose 10 anschaut, die Geschlechtsfolge, wer ist alles Nachkomme von Noah und seinen drei Söhnen, dann werden dort genau 70 Geschlechter aufgeführt, 70 Völker, die Welt bevölkern sozusagen. Und Jesus hat die 70 also nicht ohne Grund gewählt, sondern auch in der Symbolik, um deutlich zu machen, nachdem Israel was von mir erfahren hat, geht es darum, dass die ganze Welt von mir erfährt und darum die 70. Das passt auch zu dem, was Jesus in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt. Als er in den Himmel auffährt, sagt er als letztes zu seinen Jüngern, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria, was Israel war, und bis ans Ende der Erde. Was ich auch interessant daran finde, ist, nachdem dort ein paar Leute gesagt haben, ach nee, wir haben erst was anderes zu tun, Jesus nimmt nicht nur die 12, sondern 70 weitere, die irgendwie so weiter drumherum waren. Das waren nicht die, die immer mit ihm unterwegs waren. Und das waren vielleicht auch nicht die, die jetzt die beste Ausbildung dafür hatten. Also die Jünger, die immer mit ihm waren, könnte man sagen, naja gut, die sind richtig gut ausgebildet. Ne? Die haben ihn 3 Jahre erlebt. Denen kann er das auch zutrauen, dass die jetzt alleine loslaufen, ohne ihn, in die Dörfer, wo sie hin sollen und was von ihm erzählen. Aber jetzt die 70, die irgendwie nur so mitgelaufen sind, das ist ja schon irgendwie auch eine Verantwortung. Die sollen jetzt von ihm erzählen und er ist gar nicht dabei. Machen die das auch richtig? Und da finde ich interessant, dass Jesus gar keinen Wert auf die Ausbildung legt, dass die jetzt so viel wissen, dass die vorher super Theologie-Ausbildung gehabt haben, sonst was. Sondern was er stattdessen fordert, ist eigentlich, dass sie mutig sind und dass sie Vertrauen haben. Weil im nächsten Vers kommt dieser Vers, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Also es geht ihm gar nicht, wir denken manchmal, naja, bevor ich was von Jesus erzählen kann, da muss ich erstmal eigentlich wirklich eine ganze Menge gelernt haben als Christ. Und am besten können das natürlich auch die Leute, die studiert haben und die Pastoren sind und Missionare sind und sonst was. Und bevor wir einen Missionar aussenden, muss der auch nochmal 5 Jahre ans Seminar und so weiter. Aber Jesus legt da gar nicht so den Wert drauf, sondern Jesus sagt, das ist wichtig, dass ihr den Mut habt, das auch umzusetzen, was ich euch mitgebe und was ihr mit mir erlebt habt. Und der Vers, der ist schon krass, wenn man sich den überlegt. Also ich glaube, wir lesen da schnell mal so drüber weg, weil man den ja kennt. In Vers 3 sagt Jesus dann nämlich, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also Jesus spricht von sich, ich bin der gute Hirte. Was ist denn so das Bild, was man vom guten Hirten hat? Also ein Hirte, der seine Schafherde zu den Wölfen schickt, das ist jetzt nicht so das, was man dort als Berufsbeschreibung erwarten würde, wenn ich jemanden anheuere dafür. Sondern der Hirte, der soll die möglichst fernhalten von den Wölfen, damit denen auch nichts passiert. Und jetzt ist dort Jesus, der gute Hirte, und wir kennen die Geschichte, Kindergottesdienst, sonst woher, Jesus sucht das verlorene Schaf. Er lässt die 99 zurück, eins ist weg, eins hat sich verlaufen und er geht und sucht und guckt hier und guckt da, bis er es findet. Und als er es findet, nimmt er es, verbindet dort die Wunde, die vielleicht da ist, nimmt es auf den Arm und bringt es zurück zu den 99 zurück. Und jetzt muss man sich vorstellen, dieses Schaf ist wieder genesen. Und jetzt nimmt Jesus dieses Schaf, sie sind dort in diesem Schafgehege, draußen sieht man schon so 2 Wölfe, die warten eigentlich, aber kommen da ja nicht ran. Der Hirte schützt das Ganze, ja. Jetzt geht Jesus raus und die Wölfe freuen sich schon. Auch wer weiß, da kommt vielleicht ein Opfer. Und Jesus nimmt das Schaf, setzt es auf den Boden und sagt, guck mal, siehst du die Wölfe? Geh doch mal los. Das ist nicht unbedingt das Bild vom guten Hirten, was wir haben. Ein Schaf, das kann sich nicht verteidigen. Ein Schaf ist tatsächlich ein Tier, was total hilflos ist an so einer Stelle. Das kann nicht auf Bäume klettern, das kann sich nicht tarnen, das kann nicht böse dagegen bellen oder irgendwas. Das kann da eigentlich nichts machen. Was ist das, was ein Schaf dafür auszeichnet, zu diesen Wölfen hingehen zu können, wie Jesus das sagt? Das Einzige, was ein Schaf als Besonderheit hat in dieser Situation, ist, dass es einen Hirten hat. Und es ist nicht so, dass Jesus diese Schafe dort jetzt ja alleine losschickt und sagt, geh mal dahin und dann sind die Wölfe satt. Sondern das, was Jesus sagt, was wir eben auch in der Apostelgeschichte gehört haben, ist ja, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Tage. Und wenn Jesus seine Schafe losschickt in so eine gefährliche Situation, dann ist das, was das Schaf als Sicherheit hat, nur, dass der Hirte mitgeht und es nicht alleine dahin laufen lässt. Und das ist das, was Jesus hier letztendlich sagt. Guck mal, das, wo ihr hingeht, das ist nicht einfach und das ist auch gefährlich, aber ich gehe mit euch. Und ihr geht dort nicht alleine hin, aber trotzdem ist das das, wo ihr hingeht. Hier geht es um Vertrauen. Und das ist was, was uns ja manches Mal schon schwerfällt. Also kenne ich zumindest von mir. Und interessant ist auch, in diesem Text, in der deutschen Übersetzung kommt das gar nicht so raus. Das fiel mir dann zufällig auf, als ich da mal ins Griechische schaute. Da steht, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter, der Vers vorher. Da sagt Jesus ja, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Und dann sagt er, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Senden hört sich ja so an wie, geh mal, bitte. Oder vielleicht auch als Befehl. Aber dort steht tatsächlich in der ursprünglichen Text, dass er sie dahin wirft. Also so richtig schleudert. Und vielleicht kann man das dann auch nachvollziehen. Ne? Also das ist nichts, was man sich jetzt aussucht, aus der Komfortzone rauszugehen. Und weil Jesus das weiß, sagt er auch darum, bittet den Herrn der Ernte darum, dass er Leute dahin schleudert. Dass er uns dahin schleudert, aus unserer Komfortzone raus und uns ins vielleicht kalte Wasser wirft, was wir gar nicht so gewöhnt sind. Aber das ist ein Teil der Nachfolge, was Jesus dort sagt, das ist mir so wichtig, weil es so dringend ist. Weil die Ernte ist da und ich brauche Menschen, die bereit sind, dorthin zu gehen. Was ich dann interessant finde ist, das ist der Teil vom Text, wo ich mich jetzt zum Schluss länger aufhalten möchte, was sollen sie denn da tun, die Jünger? Er hat ja nicht viel an Erklärung gegeben, was sie eigentlich machen. Also sie gehen jetzt in irgendwie Orte rundherum und sollen dort was von Jesus erzählen. Aber wie machen sie das denn? Und da steht in Vers 5, wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Das erinnert ganz stark an den Segen, den aaronitischen Segen, wo es darum geht, das Volk zu segnen. Und dann, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Also sie sollen irgendwie eine Person suchen, die Jesus als eine Person des Friedens bezeichnet. Und in demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, geht nicht aus einem Haus ins andere. Also sie sollen irgendwie auch bei dieser Person bleiben, die Gott ihnen zeigt. Wenn wir daran denken, was ist denn unser Plan, wenn wir sagen, wir wollen jetzt Menschen erreichen für Jesus, dann hat das ja häufig was damit zu tun, okay, ich muss irgendeine Veranstaltung organisieren. Ich muss dafür vielleicht ein bisschen Werbung machen, ein paar Karte hinhängen, ein paar Leute einladen. Ich brauche jemanden, der gut reden kann, der das klug erklären kann, das Ganze. Vielleicht gibt es noch Snacks im Anschluss und damit die Leute ein bisschen länger bleiben. Davon finde ich jetzt ja hier im Text nichts, dass Jesus den Leuten sagt, bereitet das mal so vor, dass es da so größere Veranstaltungen gibt, dass die Leute da auch gerne hingehen, sondern er schickt sie los und in erster Linie auf so eine Art Schnitzeljagd oder Topfschlagen, Verstecken, wie auch immer. Sie sollen was suchen, nämlich eine Person des Friedens. Also sie sind dort nicht nur hingeschickt, um jetzt klug was zu erzählen, sondern sie sollen bestimmte Menschen suchen dabei. Und sie sollen, wenn sie diese Person gefunden haben, sich Zeit für diese Person nehmen. Wie das genau aussieht, wird an dieser Stelle gar nicht so beschrieben. Aber es gibt in der Apostelgeschichte eine Menge Geschichten davon, die von Menschen handeln, die solche Personen des Friedens sind. Und da möchte ich mit euch drei Leute angucken. Da ist einmal der Cornelius. In Apostelgeschichte 10 lesen wir von diesem Hauptmann, diesem römischen Hauptmann, der irgendwie an diesem Gott von Israel interessiert war. Dieser Cornelius, der war eigentlich Römer und die Römer, die konnten nicht in die jüdische Gemeinde so einfach rein, weil die waren ja unrein. Aber der hat eine Sehnsucht danach gehabt, Gott kennenzulernen und hat irgendwie gespürt, dieser Gott, den die Juden haben, der ist irgendwie anders als das, was ich sonst alles an Göttern in meinem römischen Horizont kenne. Und er hat deshalb die jüdische Gemeinde unterstützt und sich danach gesehnt, diesen Gott kennenzulernen. Und eines Tages schickt Gott dann einen Engel zu dem Cornelius und sagt: Cornelius, ich habe gemerkt, dass du so eine Sehnsucht hast. Deshalb schick jetzt Leute in den und den Ort, eine Tagesreise entfernt, zu einer Person, die du nicht kennst, die so und so heißt, und hol die mal zu dir. Der kann dir alles erzählen, was notwendig ist. Das war Petrus. Und gleichzeitig, zum gleichen Zeitpunkt oder ein bisschen später, begegnet Gott durch eine Vision dem Petrus und macht den Petrus schon mal bereit und sagt: Also mach dir keine Sorgen, wenn da irgendwas passiert, was du jetzt als unrein empfindest, wie zum Beispiel, wenn ein Heide zu dir kommt, dass der dich treffen möchte, ich habe da kein Problem mit. Und dann kommt das, dass die dorthin kommen, dass die das Haus finden von dem Petrus, dass die erzählen, was sie wollen. Und Petrus hat gerade diese Vision gehabt und merkt, oh, eigentlich würde ich da jetzt nicht mitkommen, aber wenn Gott das so zeigt, dann mache ich das mal. Und dann geht er mit und trifft dort Cornelius, und Cornelius hat seine ganze Familie, alle Bekannten schon mal dazu geholt. Und dann erzählt er halt das Evangelium, und noch während er einfach erklärt, ist es plötzlich, dass der Heilige Geist kommt und die Leute sind überführt und merken, oh, das ist die Wahrheit und wir möchten Jesus nachfolgen. Und wir merken hier, da passiert etwas, was Gott gewirkt hat, und da geht es darum, jenen zu finden, den Gott vorbereitet hat. Also was ist hier über eine Person des Friedens zu sagen? Eine Person des Friedens wie dieser Cornelius ist jemand, der Gott irgendwie sucht, vielleicht nicht weiß wo, der die Wahrheit sucht und jemand, an dem Gott schon wirkt durch den Heiligen Geist und was vorbereitet hat. Und eine Person des Friedens ist jetzt nicht unbedingt jemand, der gar kein Interesse hat, der sagt, ach, ich will nur diskutieren, ich will nur Gegenargumente finden, sondern jemand, an dem Gott schon am Wirken ist. Und wenn wir so eine Person finden, dann ist es viel leichter, mit ihr über den Glauben ins Gespräch zu kommen, weil Gott was vorbereitet hat und weil er schon Dinge tut, aber er will uns mitgebrauchen. Aber die Sache ist natürlich, überhaupt auf diese Suche zu gehen, so jemanden zu finden. Das ist vielleicht nicht in dem Umfeld, in dem ich jetzt gerade alle kenne und die wissen alle was über mich, sondern vielleicht ist es jemand darüber hinaus. Gucken wir eine zweite Person an. Lydia, in Apostelgeschichte 16 lesen wir davon. Paulus und Silas sind unterwegs und kommen nach Philippi und denken, wie finden wir denn hier Menschen, die vielleicht für den Glauben offen sind? Dann gehen sie wohin, wo sie wissen, da treffen sich so ein paar jüdische Gläubige, also die an die jüdisch glauben, also die Jesus jetzt nicht kennen, und gehen dorthin und sagen, wir probieren das mal. Wir erzählen einfach, was wir mit Gott erlebt haben, was wir aus den Schriften erkannt haben, und mal schauen, ob was passiert. Und dann steht dort in der Bibel, dass dort eine Frau dabei war bei den Zuhörern, und das war die Lydia, bei der das plötzlich was innerlich bewirkt hat. Da steht in Kapitel 16, Vers 14 Apostelgeschichte, und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin, also eine reiche Frau aus der Stadt Thyatira, die hörte zu. Also die war auch nicht mal aus Philippi, die war dort nebenan und war halt auch gerade da. Und dann steht dort, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde, und dass das in ihr plötzlich was bewirkte, dass sie zum Glauben kam. Also das war nicht das tolle Reden und die große Klugheit. Paulus sagt das ja auch mal in einem seiner Briefe. Wir sind nicht zu euch gekommen mit überredenden Worten und mit ganz, ganz schlauen Gedanken, sondern wir haben einfach von Jesus erzählt, was wir mit ihm erlebt haben. Und das passierte hier. Und da war eine Person, die Gott vorbereitet hat, und deshalb ist Gemeinde dort gewachsen. Und hier finden wir auch das, wo Jesus sagt, bleibt in dem Haus. Als sie dann der Lydia das erklärt haben und bei ihr waren, dann wird dort beschrieben, dass ihr ganzes Haus, die Leute, die mit ihr zu tun hatten, zum Glauben kamen. Und das war der Beginn von Gemeinde an diesem Ort. Nämlich dort, wo jemand Jesus findet. Und ganz oft ist es ja bei uns so, dass wir das so gewöhnt sind, wenn jemand Christ wird, ja, dann kommt er in die Gemeinde. Und dann macht er hier auch alles mit, alle Veranstaltungen, und hat keine Zeit mehr für seine Freunde, die er jemals hatte. Aber Gott macht es andersrum und sagt, wenn da jemand zum Glauben kommt, dann geh doch dahin zu ihm und triff dich bei ihm. Und ihr lest was in der Bibel, und der soll einfach mal Leute dazu einladen, die er kennt, weil die sehen bei ihm, wie sich sein Leben verändert. Und dadurch geschieht eine Offenheit, dass sie vielleicht mal nachfragen, ist da vielleicht was dran an dieser Sache mit Jesus, wenn sich so viel bei der Person, die ich kenne, jetzt verändert hat. Eine dritte und letzte Person, die ich nochmal mit euch angucken möchte, das ist der Wirtschaftsminister aus Äthiopien. Der kommt in der Apostelgeschichte 8 vor. Also wir kennen das auch, der Kämmerer aus dem Morgenland, aber wer weiß schon, was ein Kämmerer ist. Und da sehen wir noch ein weiteres Prinzip da drin, nämlich wie der Heilige Geist solche Situationen vorbereitet und dass das nicht einfach nur ist, was wir uns ausdenken. In der Geschichte ist es so, Philippus, der hatte eine super Missionsarbeit gehabt gerade und plötzlich sagt der Heilige Geist zu ihm und er hat den Eindruck, geh mal zu der und der in Straße, so eine einsame Gegend, zu dem und dem Ort, einfach die Straße entlang und lass das alles stehen und liegen, was hier gerade so gut läuft. Und Philippus sagt, gut, wenn der Heilige Geist das sagt, dann probiere ich das mal. Und für den, der sich jetzt fragt, was heißt denn, dass der Heilige Geist das sagt, ich glaube, viele von uns oder die meisten kennen das, dass man manchmal innerlich so einen Eindruck hat, so ein Empfinden, ich glaube, ich sollte jetzt vielleicht das und das tun. Und vielleicht ist das ein Gedanke, den Gott mir jetzt schenkt. Und ich bin mir unsicher, ob das von ihm ist oder nicht. Aber vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Vielleicht sollte ich mal dort anrufen. Vielleicht sollte ich mal zu der Person hingehen. Was weiß ich. Und sowas war das hier bei dem Philippus auch, dass er diesen Eindruck hatte, ich glaube, Gott möchte, dass ich das und das jetzt tue. Und das durch den Heiligen Geist. Und er ist dem nachgegangen. Und dann geht er diese Straße entlang und ist offen innerlich, denkt, naja, wenn ich jetzt hierher gehen soll, dann hat das bestimmt irgendeinen Sinn, dass Gott was vorhat. Also mal gucken, was so passiert. Und dann geht er daher und sieht halt diese Kutsche von diesem Wirtschaftsminister daherfahren. Und scheinbar war die nicht so schnell, sodass er dort mitlaufen konnte. Und er hat gehört, dass der laut aus einem Bibelbuch gelesen hat. Also man hat früher auch oft beim Lesen einfach laut gelesen. Und das war nun gerade der Prophet Jesaja. Und dann hört er das so und denkt, vielleicht sollte ich dort mal nachfragen, was er dort liest. Und dann hat er den angesprochen und sagte, Entschuldigung, was lesen Sie denn da? Vielleicht kann ich Ihnen da was zu helfen, was erzählen. Oh ja, das wäre super, ich lese gerade das und das und ich weiß irgendwie gar nicht so richtig zu verstehen, was das ist. Also total von Gott vorbereitet, aber das wusste er ja nicht. Er hat es ausprobiert. Er hat gedacht, wenn Gott mich jetzt hier hinbringt, dann probiere ich mal aus, ob das die Person ist, bei der was passiert. Und dann geht er dort, liest mit drin und dann liest er nun gerade, Jesaja 53 müsste es sein, ich habe es nicht nachgeguckt, also das wo Jesu Kreuzigung beschrieben wird. Und gerade den Vers, wo dieses Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Wow, auch kein Zufall. Hat Gott für gesorgt, genau die Stelle, die mit Jesus zu tun hat. Und dann sagt Philippus, ich kann dir das erklären. Und dann der andere ist total offen, weil er sagt, ich verstehe gar nicht, was das so richtig heißt. Und Philippus erklärt ihm das, Philippus. Und der Kämmerer, der hört zu. Und so nach einiger Zeit hat das bei ihm so klick, klick, klick gemacht. Und er sagt, wow, wenn das so ist, dann will ich mit diesem Gott leben. Dann möchte ich gerne mit diesem Jesus leben. Dann tauf mich doch eben. Und Philippus ist wahrscheinlich beeindruckt. Also steht hier jetzt nicht, dass er Freudensprünge gemacht hat, aber er sieht, wow, diese Situation hat Gott vorbereitet und es ist alles zueinander gelaufen. Und das ist das, was, glaube ich, Jesus damit meint, wenn es darum geht, diese Person des Friedens zu suchen, die irgendwo in deinem Umfeld auch da sind. Und die ein Teil davon sind, den Gott vorbereitet hat für die Ernte. Als wir dieses Jahr Urlaub gemacht haben, meine Frau und ich, für eine Woche sind wir nach Rügen gefahren. Ein bisschen Radfahren wollten wir. Und auf dem Weg dahin hatten wir eine Predigt gehört von jemandem, der so erzählte, hören auf den Heiligen Geist. Und dann hat er lauter Geschichten erzählt, sowas wie bei Philippus, sage ich mal, ne? Und man dachte, wow, ist schon cool, wenn jemand das so erlebt. Und er sagte auch, ja, nicht, dass ihr denkt, dass ich das jeden Tag erlebe. Ich erzähle euch natürlich nur die Highlights. Ne? Aber überhaupt es zu erleben, ist schon cool. Und dann waren wir dort im Urlaub. Ich habe morgens immer so, ich bin eher der ein bisschen früher aufsteht. Und dann habe ich meine stille Zeit und bete und so weiter. Und den einen Morgen war ich auch früher wach und war irgendwie nicht so ganz ausgelastet und hatte auch nicht so den Nerv, jetzt dort so zu beten und nachzudenken weiter, und dachte, ach, dann fährst du jetzt eine Radtour. Und dann hatte ich so, ich wollte gerne mal zu der Südspitze, ist es Süden? Unten, ja, Südspitze. Und dachte, guckte auf dem Navi, wo ich da herfahren könnte. Und bin losgefahren, war noch irgendwie vor 7, glaube ich. Und dann bin ich dahin, und unterwegs hatte ich so das Empfinden, oder ich dachte, ach, du würdest ja gerne nebenher einfach mal drauf hören, ob Gott dir nicht irgendwas sagt. Weil wir auch das Thema da hatten, hören auf den Heiligen Geist. Und dann kam mir so der Gedanke, ja, guck mal, da hinten, da waren so hohe Dünen, also irgendwie 60, 80 Meter hoch, wie so ein kleiner Berg auf der Insel. Fahr doch mal einfach dorthin. So nicht nach Navi, das ist doch langweilig, ist doch, magst du doch auch, ist doch spannender, wenn du dort dir deinen Weg irgendwie suchst und guckst, ob du dort oben auf den Berg kommst. Dachte ich, ja, also ob das jetzt unbedingt vom Heiligen Geist ist, aber ist ja nicht verkehrt. Und mache ich ja auch ganz gerne, ist ein bisschen spannender, als diese gerade Straße einfach so 10 Kilometer geradeaus zu fahren. Und ich finde das immer schön, oben auf irgendeinen Aussichtspunkt zu kommen. Habe ich so probiert, wo kannst du herfahren? Irgendwann komme ich da in die Richtung von dieser Düne, rundherum alles Wald, und dann sehe ich so einen kleinen Weg, wo man da vielleicht durchkommt, denke ich, naja, probierst du mal, ob du irgendwo nach oben kommst. Und dann wurde es immer steiler, dann habe ich mein Fahrrad abgestellt, und dann bin ich weitergegangen, und es war total hübsch da oben. Na, also so eine richtige, wie so ein Berg in den Bergen, nur halt nicht so hoch, und mit Gipfelkreuz und Blick rundherum das Meer, dachte ich, ach danke Jesus, da wäre ich jetzt ja gar nicht drauf gekommen, da hinzufahren. Schön, dass du mir das gezeigt hast. Und dann war da oben aber um diese Uhrzeit schon eine Frau, die da alleine war. Die saß da auf der Bank, und ich dachte, ach, störst du mal nicht, dass sie sich erschreckt. Da hier morgens um 7:30 jemand da plötzlich da. Und irgendwann hatte ich meine Fotos gemacht und ein bisschen geguckt und dachte, ach, setze dich da auch noch ein bisschen hin. Habe ich mich auf die andere Ecke der Bank gesetzt. Und irgendwann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, weil man nun schon mal da sitzt, und haben uns unterhalten. Und ich hatte so das Empfinden, dass ich dachte, ah, aber du möchtest wenigstens irgendwie, dass sie weiß, dass du was mit Gott erlebst grundsätzlich. Und mal gucken, ob sie darauf anspringt oder so. Aber es ergab sich nicht so richtig was. Naja, ich hatte dann irgendwie versucht, hatte dann irgendeine Sache, wo ich erzählte, und da bin ich Gott dankbar für, dass das und das so und so gewesen ist. Hatte sie auch noch nicht so drauf reagiert, dachte ich, na gut, aber bevor ich jetzt wegfahre, wenn ich jetzt gar nicht irgendwie auf den Glauben gekommen bin, dann hätte ich an der Situation ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich den Eindruck hatte, das ist jetzt irgendwie dran. Und dann sagte ich so, ja, ob sie denn mit Glauben irgendwas anfangen kann. Und dann sagte sie, ja, ist interessant, dass Sie das fragen, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Da dachte ich, oh, ist ja schon mal schön. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, und sie erzählte, sie ist aus dem Osten, aus der DDR aufgewachsen, und sie hat nicht viel mit dem Glauben zu tun gehabt, aber sie hat sich schon mal interessiert, hat mal in der Bibel gelesen, kam da aber nicht so richtig weiter. Und so kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, und sie hatte echt eine Offenheit. Und ich konnte ihr dann einfach so ein paar Sachen erzählen, wo ich Jesus auch erlebt habe, wie ich Christ geworden bin, und dann, weil sie sagte, mit der Bibel und so, habe ich sie gefragt, ob sie Interesse hat, in der Bibel weiterzulesen, eine App, mit der das vielleicht ganz gut geht. Oh ja, wäre toll. Und dann haben wir die App bei ihr installiert. Und dann meinte ich, ob ich vielleicht für sie einfach nochmal beten darf. Ja, gerne. Und dann habe ich sie dort noch gesegnet und gebeten, dass Gott einfach auch ihr begegnet. Und dann sagte sie noch so zum Ende, ja, ist schon interessant, dass wir uns hier getroffen haben. Also ich wollte eigentlich gar nicht auf diese Kuppe gehen. Ich wollte eigentlich nur von der einen Seite der Düne zum Dorf auf der anderen Seite gehen. Und als ich dann oben den Weg rüber ging, war da so eine Kreuzung, und da konnte man dann halt den Abstecher zur Kuppe machen. Und ich habe 2 Minuten da gestanden und überlegt, ob ich da jetzt hingehe oder nicht. Und habe mich dann entschieden, dass ich da hochgehe. Und dann sagte ich, ich hatte auch nicht vor, hier hinzufahren. Und das hat sich so ergeben, dass ich den Eindruck hatte, nee, das sollte ich jetzt machen. Und da, ich weiß nicht, was sich daraus nochmal ergeben hat für diese Frau. Na, ich habe keinen Kontakt zu ihr weiter. Aber es war cool zu sehen, es war halt doch der Heilige Geist, obwohl ich mir so unsicher war, woher kommt denn jetzt der Gedanke, dort auf den Berg zu fahren? Und zu merken, wow, es ist möglich, dass wir Gottes Reden hören, dass Gott Situationen vorbereitet, dass Gott Menschen vorbereitet, in Situationen, wo er was tut, wo wir gar nichts tun. Also ich sag mal, nichts so Verkrampftes, sondern einfach was berichten von dem, was er uns bedeutet. Und erwarten, dass Gott halt solche Dinge auch tut. Und das war für mich auch so eine Person des Friedens, sage ich mal. Also jemand, den Gott vorbereitet hat. Ja, und mich begeistert an dieser Geschichte, also was Jesus als Auftrag für die Jünger und für uns und für euch hat, dass es nicht was ist, wo wir was leisten müssen, sondern dass es was ist, wo er sagt, und ich als der Hirte gehe mit. Auch wenn dort Wölfe dabei sind und wenn das vielleicht auch schwierig ist, aber ich bin dabei und ich bereite Dinge vor und das, was du als Aufgabe hast, ist, mir zu vertrauen und mitzumachen und mutig zu sein. Und ein Vers, der mich schon mein Leben, einen Großteil meines Lebens begleitet, steht im Epheserbrief, Epheser 2, Vers 10, da sagt Paulus, denn wir sind Gottes Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln. Also Gott hat uns geschaffen, damit wir Dinge tun, die Gott schon vorbereitet hat. Nicht damit wir Dinge tun, die wir mühsam erkämpfen aus uns heraus, sondern damit wir Dinge tun, die er vorbereitet hat, indem wir uns von ihm auch führen lassen. Wir können in Menschen gar keinen Glauben wecken und wirken. Das kann nur der Heilige Geist. Und das ist ja auch eine Riesenfreiheit. Wir müssen niemanden überreden. Wir müssen niemanden überzeugen mit Druck, sondern da ist ganz viel Freiwilligkeit. Wir erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, in dem anderen Glauben zu wecken. Und das macht doch Mut. Und da fällt mir halt auch nochmal ein, dass Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte wirft. Also ins kalte Wasser wirft. Vielleicht ist das was, was für dich schon ein großer Berg oder eine Hürde ist, wo du sagst, boah, das bin ich gar nicht so gewöhnt, so zu leben. Aber Jesus sagt, ja, weiß ich. Deshalb möchte ich dich da auch reinwerfen, damit du das einfach mal ausprobierst und mir dabei vertraust und auch mit mir mehr erlebst. Und ich denke, es braucht Mut und es braucht halt eine Entscheidung innerlich von uns. Es braucht die Entscheidung, dass ich sage, ich erwarte um mich herum, dass Gott Dinge vorbereitet und deshalb bete ich für Menschen und segne sie. Ich segne Menschen um mich herum, ich segne die Leute in meiner Firma, in meiner Nachbarschaft, wen auch immer, in dem Glauben, dass Gott Menschen da vorbereitet. Und in Gesprächen, da schäme ich mich nicht, einfach mal zu erzählen, wo ich Jesus erlebt habe. Ich mache damit ja keinen Druck auf den anderen. Ich erzähle einfach, was ich erlebt habe und ich erwarte, wenn Gott jemanden vorbereitet hat, dann wird er schon darauf reagieren. Und ich gucke mal, wie bei so einem Schnitzeljagd, Topfschlagen, mal schauen, wo sich was auftut, wo Gott vielleicht jemanden vorbereitet hat. Und ich bin dann auch bereit, mir Zeit zu nehmen für die Person, bei der ich merke, da ist irgendeine Offenheit da. Zeit, die zu treffen, was zusammen zu unternehmen, um dann auch erzählen zu können und eine Beziehung aufzubauen, in der auch das Vertrauen ist, das anzunehmen. Und ich bin vorbereitet, das Evangelium auch erklären zu können in einfachen Worten. Das muss ja gar nicht kompliziert sein. Die 70, die Jesus dort ausgewählt hat, das waren nicht die, die ganz nah dran waren. Das waren die, die so mitgelaufen sind und Jesus sagt, und euch traue ich das genauso zu. Und so traut Jesus das jedem zu, der mit ihm lebt. Denn wir haben ihn ja kennengelernt. Und wir müssen auch keine Angst haben, dabei mal was falsch zu machen. Weil der, der überzeugt, ist ja der Heilige Geist und nicht wir. Ja, und ich möchte euch da einfach einladen. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, diesen Auftrag, den Jesus dort den 70 gibt und den er uns auch gibt, ernst zu nehmen und auszuprobieren. Denn was kann denn schöner sein, als wenn Menschen um uns herum wirklich gerettet werden und Jesus kennenlernen? Was für eine Freude das in den Leuten ist und das mitzuerleben. Und was kann spannender sein, als Gottes Wirken im eigenen Umfeld auch zu erleben? Und nicht zu sagen, ich weiß nicht, das letzte Jahr war nicht viel mit Gott in meinem Leben. Aber Gott möchte gerne, dass wir ihn erfahren, und zwar in dem, wo wir mit ihm zusammen unterwegs sind und uns von ihm gebrauchen lassen. Und ich möchte uns einladen, das einfach auszuprobieren, sich darauf einzulassen, jeder an dem Schritt, wo er gerade ist. Und dann wird Gott sicher Dinge tun in deinem Leben und dir zeigen, ich bin da, ich lasse dich da nicht alleine und ich wirke da drin und du darfst mein Werkzeug sein. Amen.